Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute. Seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben. George Bernard Shaw.
Laura München auf der 92.4. Unbequem, kritisch und frei.
Herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Sendung auf UKW des ersten Weihnachtsfeiertags hier bei Radio Lora. Und wie ihr gehört habt, geht es los mit Lora Rocks. Und wir haben heute erstmals in der noch sehr jungen Sendereihe einen Studiogast, über den ich mich besonders freue. Denn einerseits ist es, ich denke, das kann man ohne Übertreibung sagen, eine Kultband. Und andererseits passen sie optimal zu den beiden Mottos der Sendereihe. Das eine lautet, alles außer Schubladen. Und ich glaube, jeder, der versucht, eine Band aufzutreiben, für die dieses Motto noch mehr gilt als für unsere heutige, wird gnadenlos scheitern. Das andere lautet, it needs to groove, man. If it ain't grooving, it ain't rock'n'roll. Und auch in diesem Punkt überzeugt die heutige Band ohne Wenn und Aber. Aber bevor ich sie bzw. sie selbst sich vorstellt, erst einmal eine kleine Kostprobe. Aus ihrem aktuellen Album Auf, der Song Januar. Das war der Song Januar von einer der dienstältesten, wenn nicht der dienstältesten Band Münchens, der Gruppe Embryo. Und hier bei mir im Studio sitzt von Embryo Maria Burchardt. Herzlich willkommen bei Radio Lora.
Hallo, hallo.
Ja, Embryo ist ja einerseits eine lokale Band, weil sie in München beheimatet ist, andererseits aber auch eine, die in der ganzen Welt zu Hause ist, in der Musiker aus der ganzen Welt schon gespielt haben, darunter diverse Leute, die auch schon berühmt waren damals oder es später wurden. Mit anderen Worten, es gibt unglaublich viel zu erzählen von dieser Gruppe, sodass ich eigentlich jetzt gar nicht weiß, wo wir am besten anfangen. Also am besten ganz am Anfang. Embryo wurde gegründet im November 1969, also vor 55 Jahren, in einer Zeit von enormem politischen Umbruch, in der du, Maria, als die heutige Leiterin oder Koordinatorin der Band noch nicht einmal geboren warst. Aber weißt du trotzdem einiges was drüber, wie die Band damals entstanden ist?
Ja klar, über meinen Vater, der hat ja viel erzählt. Der ist ja 46 in Hof geboren und hat da seinen Schulkollegen Dieter Serfers kennengelernt, mit denen er das erste Trio, Contemporary Trio gegründet hat in Hof. Und sein Freund Dieter Serfers ist dann nach München gezogen, um Kunst an der Kunstakademie zu studieren und hat dort Amondyl kennengelernt, die andere Krautrockband aus München. Und mein Vater ist nach Erlangen gegangen, um dort Mathematik zu studieren, ist dann aber immer nach München, um seinen Schulfreund in München zu besuchen und hat da eben auch Amondyl kennengelernt. Und genau Ende 60er Jahre hat er, Mitte 60 hat er mal Valjean kennengelernt, diesen Pianisten, diesen Jazz-Pianisten, der auch Jazz-Pianist von Billie Holiday und Coltrane war. Und hat den tatsächlich in Erlangen kennengelernt und dem ist damals in dem Quartett, war Ted Kersen, war krank, der Trompeter, und die haben einen Ersatzmusiker gesucht. Und mein Vater ist immer mit Vibraphon im Auto rumgereist und dann hat er spontan gesagt, ja, hier, du kannst einspringen. Und hat mein Vater damals die ganze Nacht geübt und ist dann mit ihm auf Tour gegangen, 2 Jahre. Und hatte diese Erfahrung sozusagen, also diese Jazz-Erfahrung, ne, hat sehr viel Jazz auch gehört, hat dann aber mit dieser Jazz-Erfahrung Amondyl kennengelernt und hat dann daraufhin Embryo gegründet, 69 in München. Mhm. Ist dann quasi auch nach München gezogen, weil es da ein ziemlich abging auch, also ist so musikalisch. Mein Vater hat viel von diesen schwarzen GIs erzählt, die hier waren und sehr gute Musiker waren. Einer davon war auch Jimmy Jackson, der auf einer der ersten Platten drauf ist, der teilweise auch Orgelbass gespielt hat und so. Der hieß Tambourine, Mr. Tambourine Man. Da wurde da auch ein Stück gewidmet mal von Embryo.
Was ist dann an der Legende dran, die ich mal irgendwo gelesen habe, dass Embryo im Prinzip aus einer politischen Bewegung raus entstanden sei, nämlich dein Vater sei angerufen worden, weil Studenten ein Kulturhaus in München besetzt hätten und sollte dazu kommen und möglichst viele Musiker mitbringen, um viel Radau zu machen. Also im positiven Sinne.
Also das war sehr oft der Fall, glaube ich, damals zu der Zeit. Also die haben ja auch damals die Kunstakademie bespielt und so. Das wurde ja dann wieder aufgegriffen vor einigen Jahren. In der Kunstakademie hat man das wieder so aufleben lassen, die damaligen Revolte, die in München stattfand, einfach um ein bisschen ja, Aufruhr zu treiben. Die haben ja damals auch diese Passionsspiele irgendwie mit Bands irgendwie gestürmt und wollten ja echt so ein bisschen Revolution. Also es war schon revolutionärer Geist auf jeden Fall. Das Lied, das ich noch euch vorstellen will, das heißt Revolution is the only way und das ist einer auf der ersten Platte von Embryo drauf, auf der Opal, die eben 69 auch rauskam, genau.
We'll be right back. Das heißt, die Gruppe war damals schon nicht so recht auf ein spezifisches Genre festgelegt, weil ja die Musiker aus allen möglichen Ecken kamen. Und der Begriff Fusion bzw. Jazzrock stand als Genre damals ja noch sehr abseits, jedenfalls in Deutschland. In den USA gab es ja Miles Davis, der da schon die ersten Sporen sich damit verdient hat. Savinul kam in die USA, aber hier in Deutschland gab es das ja eher erst später. Kann das sein, dass euch deswegen vielleicht der Stempel Krautrock aufgedrückt wurde, der sich irgendwo bis heute erhalten hat in gewissen Einträgen, Wikipedia oder auf euren Plakaten oder sowas?
Naja, der Begriff Krautrock kommt ja ursprünglich aus England. Da gab es ja immer diese verschiedenen Szenen. In England gab es ja die Canterbury Scene und diese verschiedenen, also zur gleichen Zeit, ne? Und die haben über die Deutschen da das eigentlich ziemlich abfällig benannt, die machen Krautrock. Und lustigerweise ist es inzwischen ein richtiger Stempel geworden, der so eigentlich voll, privilegiert inzwischen, ja. Also man zieht Leute damit an, wenn man sagt Krautrock. Es ist eher auch absurd, weil Krautrock eigentlich, also im Genre Krautrock wurde so viel verschiedene Musik gemacht. Also zum Beispiel gibt es ja diese Motoric Beat Jam, also ich weiß nicht, Can oder hier auch Kraftwerk. Ich bin der Meinung, dass Krautrock nach dem Ende der 70er Jahre auch gar nicht mehr oder Anfang 80er Jahre gar nicht mehr wirklich gemacht werden kann, weil es ja auch eine Art Zeitgeist war. So. Und in dieser Musik Krautrock, da hat man eben auch Jazzrock, da hat man irgendwie experimentelle Sachen, da findet man eben besonders Motoric Beats und das ist eigentlich hauptsächlich, was heutzutage unter Krautrock verstanden wird, das ist diese Motoric Beat und dann halt dazu, es gibt dieses ganz berühmte Lied von Can, You're Losing Your Vitamin C, das ist so das klassische Ding und ich bin aber mit Embryo als Krautrock Stempel, ja, also groß geworden mit diesem Wissen, das ist für mich Krautrock und das war für mich Jazzrock zum Beispiel. Also für mich war bis ich die anderen Sachen gehört habe, eben Jazzrock, Krautrock. Deswegen ist es eher so ein Zeitgeist gewesen, würde ich sagen, mehr als jetzt eine Musikrichtung, weil so viele verschiedene Bands unter diesem Namen quasi stehen, dafür, dass sie so viel unterschiedliche Musik machen.
Ich würde sagen, wir spielen mal wieder was. Maya, sag an.
Ja, ich würde jetzt mal ein Stück von meinem Vater spielen, das heißt Road to Asia. Das hat er komponiert damals auf der Indienreise 78, als sie mit 3 Bussen nach Indien und zurückgefahren sind.
Thank you. Wenn Sie Lora München unterstützen wollen, können Sie Mitglied im Lora Förderverein werden oder eine Sach- oder Geldspende Lora München und dessen Förderverein zukommen lassen. Info dazu finden Sie auf der Homepage www.lora924.de, dann etwas nach unten rollen und auf den Button Spendenportal klicken, dann öffnet sich die Seite, auf der noch mehr Info dazu steht und auf der dann der Button spendenportal.de zur Online-Spende mit Quittung zu finden ist. Denn die Spenden an den Lora Förderverein und Lora München sind ja steuerlich absetzbar.
Hier ist Lora Rocks und bei mir im Studio sitzt ein Teil der Band Embryo, der Münchner Kultband, um die die heutige Sendung sich dreht. Als ich euch vor ein paar Wochen zum ersten Mal im Kult 9 gehört habe, habe ich jetzt nicht so viel erwartet, denn ihr wart als Krautrock-Band angekündigt und da bin ich jetzt erstmal nicht durchgehender Riesenfan, wobei ich sicher demnächst auch mal ein Special drüber bringe. Aber als ihr dann losgelegt habt, ist mir der Unterkiefer bis zu den Kniekehlen runtergehangen, ehrlich. Also ihr habt geradezu ein akustisches Feuerwerk abgeliefert, frisch und voller Spielfreude einerseits, aber total routiniert andererseits. Ihr habt Spontaneität kombiniert mit teilweise ziemlich komplexen Strukturen. Ihr habt Musik mit Virtuosität und Musikalität geglänzt, einen Wahnsinnsgroove hingelegt und nie den Kontakt zum Publikum verloren. Und ganz besonders du, Maria, hast mich umgehauen, denn das letzte Mal, als ich ein Vibraphon so virtuos gespielt gehört habe, das war Ende der 80er Jahre bei einem Konzert des legendären Vibraphonisten und Drummers Lionel Hampton und seiner Big Band. Also großes Kompliment, euch muss man einfach gehört haben. Jetzt die Frage, wo hast du denn so unglaublich zu spielen gelernt und wie?
Ja, vielen Dank dir erstmal für diese tollen Worte. Ich vermisse ja immer so gute Kritiker, die wieder so brillant und schön und blumig Konzerte beschreiben. Aber ja gut, hiermit ein Aufruf an alle Journalistinnen, mal zu unserem Konzert zu kommen. Nee, also ich habe tatsächlich, ich bin ja von klein auf in diese Band reingewachsen.
Mit 11 habe ich gehört.
Genau, aber ich bin ja da echt reingeboren. Also ich bin ja schon als Kind mitgenommen worden auf Konzerte. Ich bin schon mitgekommen auf Konzertreisen. Meine erste große Reise war mit 4 nach Ägypten und dann mit 5 nach Japan. Und bei uns waren immer Musikerinnen aus aller Welt ein- und ausgegangen. Aus Indien, aus Nigeria, aus der Türkei. Und alle diese Menschen waren so unfassbar toll und lieb und interessant. Und ich habe das alles sozusagen auch, was sie gespielt haben und so, habe ich alles von klein auf mitbekommen. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch, man soll als Musiker irgendwie 10 Stunden Musik hören, 4 Stunden lesen und 2 Stunden üben. Also das heißt, es geht sehr viel auch übers Hören, ja, das Lernen. Mhm. Und es standen immer sehr viele Instrumente rum bei uns und ich habe mich da so verträumt an so ein Klavier gesetzt oder an irgendwelche Instrumente und ich hatte so meine eigene Sprache erfunden, als ich klein war und habe mir dann auch so Lieder für mich selbst komponiert und hat dann angefangen, diese vor mich hinzusingen und habe die versucht, aufs Instrument zu transportieren, also aufs Klavier und habe dann auf einmal gemerkt, dass das geht und das war für mich der große magische Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist echt Magic. Mhm. Weil man weiß ja nicht, woher die Melodie kommt. Natürlich, man hat Hörgewohnheiten, man hat viel gehört, es ist oft eine Verarbeitung, aber oft sind es ja auch so neue Melodiekombinationen, die man kreiert und woher die dann letztendlich kommen, weiß man nicht. Man sagt, okay, das ist von einem selber, manche sagen, es kommt von ganz von außen und so. Auf jeden Fall war das für mich als Kind sehr, sehr prägend. Also diese Tatsache, dass ich eine Melodie in einen konkreten, realistischen Rahmen sozusagen.
Also du bist Autodidaktin?
Also würde ich sagen schon so zu 60% und dann 40, 50% hat natürlich mein Vater mir beigebracht, kann man jetzt auch 100% sagen. Er ist mein erster und einzigster Lehrer gewesen und er hat mich mit ganz viel Liebe an die Musik herangeführt und auch ganz spielerisch. Und er hat halt mir auch Notenlesen beigebracht und so. Ich musste dann Bartok-Noten und Bach-Noten und so lesen. Also er war ein ganz großer Bartok-Fan, mein Vater. Und kam dann schon auch mit so heavy stuff. Also mein Vater war ja schon sehr eigendenkender Mensch und so Chopin war ihn dann zu poppig und zu kitschig. Das fand ich dann wieder natürlich damals viel toller. Da habe ich mal heimlich Chopin geübt, wenn er da war, musste ich dann immer die Heavy Bartok-Stücke üben und so. Das hat sich dann später wieder natürlich alles gelegt, aber ja. Und ich wollte aber eigentlich immer Schlagzeug spielen, immer. Es war eigentlich mein Trauminstrument. Und Mal Waldron, das war oft bei uns zu der Zeit, als ich noch Kind war, weil Mal Waldron war ja der musikalische Vater von meinem Vater. Mal Waldron eben der Pianist, der berühmte Jazzpianist. Und der Merle hat dann gesagt, Mario, you know, piano playing is like the drums, you know. Er hat gemeint, spiel weiter Klavier, du wirst dann automatisch eine gute Schlagzeugerin. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und die Kombination von Klavier und Schlagzeug ist natürlich das Vibraphon, weil das Vibraphon hat die sozusagen die Range wie das Klavier. Also du hast quasi die gleiche Anordnung der Tasten, nur dass die halt nicht schwarz und weiß sind, sondern halt alle quasi silbern, aber letztendlich ist es der gleiche Aufbau.
Und ein klein bisschen größer.
Und ein klein bisschen größer, genau. Aber die Technik, die du beim Schlagzeug hast, rechts und links Technik und so, das ist ja quasi die Kombination. Und dann habe ich aber lange noch nicht Vibraphon gespielt. Das habe ich quasi von klein auf immer gehört. Also Vibraphonmusik war die Muttermilch für mich.
Ich würde sagen, wir spielen doch einfach jetzt mal einen Song, in dem das Vibraphon eine gewisse prominente Rolle spielt. Hast du da was für uns?
Wir haben sehr viele Stücke mit Vibraphon. Das ist ja inzwischen auch mein Hauptinstrument geworden. Man kennt das Vibraphon ja eher aus dem Jazz. Wir benutzen das auch sehr in unseren rockigen Nummern und wir spielen ja auch immer einmal im Jahr mindestens mehrere Konzerte mit unseren indischen Freunden, Musikern aus Benares, aus Nordindien. Und da haben wir ein Stück erst kürzlich aufgenommen, das ist noch unveröffentlicht. Das ist eine gemeinsame Komposition von Ihnen und uns. Das heißt Ticket to Bollywood.
Thank you.
Band sieht sich ja oder wurde von Anfang an so gesehen als ein Kollektiv. Was konkret hat man sich denn jetzt darunter vorzustellen und hat dieser Gedanke sich bis heute erhalten oder ist es die klassische Bandstruktur mit einem Musical Director und du leitest ja die Band, also wie ist das gemeint, was ist deine Rolle? Bist du Organisatorin oder Managerin oder musikalische Direktion oder wie ist das bei dir, bei euch?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil man unter Kollektiv ja echt eine demokratische Gruppe versteht, die alle gleich viel tun und gleich viel auch bestimmen und so, dass man sozusagen sich auch trifft, um Sachen zu besprechen und so weiter. Und ich meine, die Band gibt es jetzt schon seit 55 Jahren und natürlich gab es da ganz viele verschiedene Phasen und mein Vater hat die Band als Kollektiv gegründet, aber ziemlich bald hat sich ja super, innerhalb von einem Jahr haben die sich ja schon wieder extrem neu formiert und so. Also es ist sozusagen immer wieder um meinen Vater herum. Das Kollektiv hat sich verändert, aber mein Vater war konstant über 45, 48 Jahre der Bandleiter und auch der Motor. Und dann ist natürlich die Frage, inwiefern Kollektiv wirklich noch Kollektiv genannt wird, weil er eigentlich letztendlich derjenige war, der sich um alles gekümmert hat, der alles organisiert hat, der für alles gerade stand und der letztendlich auch ja öfter auch alleine da stand, weil die anderen eben dann nicht mehr da waren. Und gerade auch, weil diese Kollektivgedanke dann letztendlich dann auch oft nicht immer so gegriffen hat, wie sich das andere gewünscht haben, weil mein Vater dann doch der bisschen, ja,
Primus inter pares,
so ein bisschen der dominantere Part war, ne? Und das, also es haben sich ja dann auch mal, keine Ahnung, Ende 70, Anfang 80 hat sich ja dann auch ein Teil von Embryo gelöst, haben dann die Dissidenten gegründet und so und haben sich am Anfang noch Embryos Dissidenten genannt, wirklich um sich auch klar abzugrenzen von diesem Embryo-Ding und so. Also da gab es ja auch echt viele Konflikte so innerhalb der Band und gerade auch wegen diesem Kollektivgedanken und wir diskutieren auch bis heute noch über diesen Kollektivgedanken, weil letztendlich bin ich auch die Einzige, die sich wirklich konsequent um alles kümmert und das kann mir auch niemand abnehmen und das nimmt mir auch niemand ab, weil die Arbeit, die man da sozusagen investiert, die ist ja unbezahlbar und ich mache das ja, weil das mein Herzblut ist und ich will dafür ja auch gar nicht bezahlt werden, sondern mir ist es die größte Bezahlung, dass es sozusagen weiter lebt und ich bin total dankbar, wenn meine Bandkollegen oder Bandkolleginnen irgendwie sagen, hey, wollen wir nicht mal zusammen was besprechen oder so, dann bin ich immer mega happy. Aber ich merke auch, dass ich sehr schnell auch alleine was entscheide, weil es einfach auch schneller geht, ja. Also gerade was Anfragen angeht oder was. Ja, muss ich natürlich allen schreiben, so, hey, habt ihr Zeit und so, aber so bestimmte Sachen muss ich dann schnell entscheiden und dann wird es einem schon auch schnell vorgeworfen, hey, du entscheidest voll schnell, aber manchmal ist man eben in der Situation, dass man das schnell machen muss, weil es sonst eben nicht mehr weitergeht oder weil man dann irgendwas auch verliert schnell. Also so.
Wie geht ihr um mit musikalischen Konflikten in der Band?
Da sind wir relativ einig immer. Also es ist schon, das ist echt, da bin ich auch sehr dankbar drum. Also das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum wir Leute reinlassen oder warum Leute dabei sind, weil wir so eine ähnliche Grund Idee haben von Soundqualität und von auch so Geschmack von Stücken. Und die meisten Sachen, die wir spielen, sind schon so, ja, auch Stücke von mir, aber es gibt schon auch, also ich versuche auch immer, die Jungs zu motivieren, auch was zu komponieren, dass auch sie Kompositionen bringen. Und genau, auf unserem letzten Album, auf dem Oft auf Off-Platte zum Beispiel, der Titelsong ist ja auch der Song der Platte, das heißt Off Off und das ist zum Beispiel von unserem Bassisten Marcel Meyer komponiert.
Thank you.
Euch gibt es ja jetzt seit 55 Jahren für eine Band schon ein sehr beachtliches Alter. Und je nach Quelle habt ihr in dieser Zeit zwischen 41 laut eurer eigenen Homepage und 43 laut Wikipedia Alben herausgebracht. Euren Seiteneintrag bei Wikipedia gibt es übrigens in 8 Sprachen. Das schafft auch nicht jede Münchner Band. Also das ist schon was Special. Wie viele Alben sind es denn jetzt eigentlich wirklich?
Naja, das kann ich jetzt auch nicht auch schlecht sagen, weil mein Vater hat diese Schwarz-Weiß-Kopien auch sehr gerne selber gebrannt und selber rausgebracht. Also wenn man die noch dazu zählt, dann sind es Hunderte.
Okay.
Und dann kann man ja heutzutage auch sehr viel rausbringen, eben ohne Labels. Und dadurch ist es so ein bisschen, nicht so eine große Übersicht hat man mehr darüber. Ne? Ich habe so ein Archiv von meinem Vater, das ich so langsam aber sicher sichte. Und da bin ich auch immer wieder überrascht, wie viele Aufnahmen es doch gibt. Mein Vater hat jedes Konzert früher aufgenommen. Und teilweise von jedem Konzert eine CD gemacht und die dann wieder auf Konzerten verkauft, weil er teilweise keine Lust hatte, mehr irgendwelchen Labels oder Verlägen Geld zu geben dafür, dass er seine eigene Musik verkauft. Dann hat er sich gedacht, ich mache einfach mein eigenes Ding und hat sich dann sehr stark auch von diesem ganzen Labelkram abgesetzt.
Welches Album würdest du denn für Leute, die sich mit der Band, mit der Musik der Band vertraut machen wollen, empfehlen? Welche so 2-3 Alben?
Uiuiui, das ist echt, also da würde ich mehrere Alben empfehlen. Es gab ja die 70er Jahre, es gab die 80er Jahre. Ganz wichtiges Schlüsselalbum ist La Blama Sparozzi. Das ist so der Übergang von diesem Krautrock in auch so diese Musik, die sie gemacht haben, nachdem sie in Afghanistan waren und Indien. Und klar, es ist auch irgendwie wichtig, sich die Anfänge vom Jazz von meinem Vater anzuhören, um alles zu verstehen. Und ja, also jetzt würde ich die letzte Platte auch vorschlagen, sich anzuhören, weil das sind wir halt jetzt aktuell.
Na, ihr hattet ja angeblich mal einen Radiohit in den 70ern.
Ja, Tausendfüßler war das. Ja, Tausendfüßler.
Können wir den spielen?
Den kann man spielen. Tausendfüßler von Embryos Rache.
Steigerungsformen des Luxus.
Eigenes Auto.
Eigene Villa.
Eigene Meinung. Kurt Tucholsky.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
Maja, wie wählt man denn aus einem so riesigen Pool an Songs, die ihr habt, die Setlist für ein Konzert aus? Habt ihr jetzt da eure Standards oder entscheidet ihr das eher spontan oder macht ihr das wie Mainstream, also promotet ihr das jeweils aktuelle Album?
Das ist mega spontan. Also es ist tatsächlich eine große Arbeit für Musikerinnen und Musiker, die bei uns spielen, mitzuspielen, weil wir halt wirklich, also jetzt gerade Masel und Jakob, die hier echt seit 8, 9 Jahren konstant dabei sind, die haben echt über diese 8, 9 Jahre so viele Stücke gelernt, auch von meinem Vater noch und auch von mir. Das kann man gar nicht in 1, 2 Wochen alles lernen, ja. Also wenn jemand zu uns kommt und irgendwie Stücke lernen will, das braucht schon ein paar Jahre, bis man dann alle Stücke, an die wir so denken, sozusagen im Repertoire hat. Und wenn wir auf die Bühne gehen, dann wollen wir halt frei sein von Setlisten. Und dann wollen wir echt so auch aktiv mit dem Raum spielen, aktiv mit der Stimmung von dem Publikum. Und manchmal baut man sich ja so Setlisten auf und dann betritt man die Bühne und dann fühlt sich's gar nicht nach dem Lied an. Und dann wollen wir das auch nicht spielen. Insofern tun wir uns eigentlich immer die Freiheit nehmen, keine Setlist zu haben. Außer wir haben mega wenig Zeit und dann machen wir so Spiele. Okay, wer wünscht sich was? Und dann hat okay. jeder einen Wunsch und dann macht man die vielleicht so. Aber das sind ja quasi, also die Stücke sind Inseln, zu denen wir schwimmen können jederzeit. Mhm. Es ist ja eigentlich so diese Idee, dass wir freie Musik machen können. Und Stücke, die wir schreiben, sind ja auch oft sehr offen, dass auch Platz ist auch für andere Musikerinnen und Musiker. Und ja, genau, also eigentlich so dieses bisschen offen bleiben. Und ja, wir spielen oft natürlich Stücke, in letzter Zeit spielen wir immer wieder ähnliche Stücke, weil wir die halt gerade üben oder gerade mit denen uns beschäftigen und so. Und dann teilweise auch Gastmusiker dabei haben, die dann, es halt nicht so nett ist, wenn die überhaupt nicht wissen, was wir spielen. Und dann versuchen wir schon immer auch die Stücke zu spielen, die sie dann auch gerade irgendwie mit uns gespielt haben oder gelernt haben oder so.
Zum Abschluss unseres Embryo-Specials hier bei Radio Lora noch die obligatorische Frage nach euren Zukunftsplänen. Bei einer normalen Band würde ich jetzt fragen, was als nächstes kommt, Album oder Tour? Aber ich habe den Eindruck, ihr verweigert euch diesen zwangsläufigen Mustern der Musikindustrie ein bisschen. Also welche neuen spannenden Projekte stehen denn am Horizont an?
Ja, es ist immer viel los. Jedes Jahr kommen neue Musikerinnen nach München auch. Wir waren jetzt dieses Jahr auch sehr viel unterwegs in China, in Ägypten und in der Türkei. Und natürlich ist eines unserer großen Pläne, wieder nach Marokko zu fahren mit dem Bus. Es war die alte Embryo-Tradition, immer über Frankreich und Spanien nach Marokko zu fahren. Aber dadurch, dass dieser Kontakt nach China besteht, kann auch sein, dass wir wieder nach China vielleicht eine längere Reise auch machen, weil wir da Interesse haben, auch mit einheimischen Musikerinnen zu spielen und auch uns Instrumente anzuschauen in China, die nicht mehr so aktiv genutzt werden, um die wieder vielleicht ja so zu aktivieren mit unserem Interesse. Und ja, dann haben wir natürlich einen Plan, neue Sachen aufzunehmen, eventuell auch in Berlin mit anderen Musikerinnen. Und genau, es ist viel los.
Okay. Ja, wer wissen will, wie solche Reisen, Konzertreisen von euch ablaufen, es wurde ja mal ein Film über euch gemacht, sogar zwei Filme über euch. Und in einem geht es um eine Reise, die ihr nach Indien gemacht habt. Also wer will, kann den sich ja mal googeln. Vielleicht findet ihr den sogar im Netz noch. Ja, das war Maja Burchardt von der erstaunlichen Münchner Band Embryo. Danke, dass du da warst. Die Sendung hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir hören uns wieder bei Lora Rocks am 26. Februar Anno Domini 2025 ab 16 Uhr. Genießt die Feiertage und Servus beinand. Und die Maja sagt uns jetzt noch einen letzten Song an.
Ja, vielen Dank, hat mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung. Hier ist jetzt noch ein letzter Song von uns, unveröffentlicht, 16 Beat Jam.
Thank you. Thank you.